SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Am 5. April 1992, also morgen vor genau 30 Jahren, trat in Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention in Kraft. Da sind in rund 40 Artikeln vom Recht auf Nichtdiskriminierung über das Recht auf Beteiligung bis zum Recht auf einen angemessenen Lebensstandard die Rechte von Kindern in diesem Land verbindlich formuliert. Dass sie auch wirklich umgesetzt werden und allen Kindern zugutekommen, darum unter anderem kümmert sich unser heutiger Gast in SWR 2 Tandem, Claudia Kittel, ist Erziehungswissenschaftlerin und sie leitet seit 2015 in Berlin die Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Willkommen bei Tandem, Frau Kittel.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Wir gehen später natürlich noch ins Detail, aber vielleicht erklären Sie uns kurz grundsätzlich, was Sie da machen bei dieser Monitoringstelle.
Ja, ist ja ein Begriff, der sich nicht so unbedingt selbst erklärt. Wobei, monitoren, wir sitzen im Moment alle viel vor Bildschirmen und schauen uns Sachen an. Monitore machen Sachen sichtbar und wir machen sichtbar, wie die UN-Kinderrechtskonvention durch Deutschland umgesetzt wird und schauen kritisch darauf, wie das passiert und ob es ausreichend passiert. Wir haben ein Mandat zu schauen, der Regierung sozusagen auf die Finger zu schauen, ob sie das ordentlich macht.
Und was gucken Sie sich da zum Beispiel an?
Wir schauen uns sehr viele Studien an zu Kindern und Jugendlichen, Forschung in diesem Bereich und versuchen, eine Verbindung herzustellen zwischen dem, was in der Kinderrechtskonvention als Recht festgeschrieben ist, und dann zu schauen, kommt es tatsächlich bei den Kindern und Jugendlichen vor Ort an. Und oft gibt es keine Zahlen dazu, deswegen forschen wir dann auch manchmal selbst.
Sie haben schon früh begonnen, sich mit Kinderrechten zu beschäftigen und zu dem Thema zu arbeiten. Was hat Sie da hingezogen?
Was hat mich da hingezogen? Ich bin ja Erziehungswissenschaftlerin und ich habe in den 1990er Jahren an der Universität zu Köln studiert und da gab es einen Studienschwerpunkt, den fand ich total super. Das war frühe Kindheit und was mir überhaupt nicht bewusst war, der war ganz neu. Man hatte sich erstmalig dazu entschlossen, so einen Bereich festzulegen, in dem es darum ging, auch ganz kleine Kinder als sozial kompetente Wesen anzuerkennen. Und mir war es ein Rätsel, wie man auf das schmale Brett gekommen ist, das vorher nicht zu tun. Und da schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis zu den Kinderrechten, denn das ist so ein bisschen das, was in der Konvention auch drin steckt, eben Kinder und Jugendliche von Anfang an als vollwertige Menschen und Trägerinnen von Menschenrechten anzuerkennen.
Unser Gast ist Claudia Kittel, Erziehungswissenschaftlerin und Expertin für Kinderrechte. Ich habe eingangs schon zwei, drei Beispiele genannt, Frau Kittel. Sagen Sie doch auch, um welche Rechte geht's in dieser UN-Kinderrechtskonvention konkret oder in welche Bereiche kann man die vielleicht zusammenfassen?
Also es geht zunächst einmal um alle Menschenrechte mit einem besonderen Blick auf Kinder und Jugendliche. Und im Englischen wird da in die drei Ps unterteilt: Protection, Provision und Participation. Also grob übersetzt die Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen. Und das ist das Besondere an der UN-Kinderrechtskonvention. Die gibt es einfach nur zusammen im Gesamtpaket. Und nicht der Schutz ist wichtiger als die Beteiligungsrechte oder die Förderrechte wichtiger als die Schutzrechte. Es geht immer um das Zusammenspiel von diesen drei Rechten.
Und könnten Sie ein paar Beispiele sagen?
Klar, kann ich machen. Wenn man auf Schutzrechte schaut, dann ist das natürlich der Schutz vor Gewalt gegenüber Kindern, aber auch Gewalt von Kindern untereinander. Und das ist ein ganz spannendes Thema, beispielsweise beim Cybermobbing oder dergleichen, was vor 30 Jahren noch nicht in der Konvention stand, aber trotzdem auch so damit abgedeckt ist. Wir haben auch den Schutz von Kindern und Jugendlichen auf der Flucht bei Krieg, auch gerade ja ein ganz aktuelles Thema. Und wenn wir auf die Förderrechte schauen, dann geht es um solche Rechte wie ein Recht auf eine Grundbildung, also Primary Education ist der Begriff in der UN-Kinderrechtskonvention. Das haben wir in Deutschland auch mit der Schulpflicht. Hier geht jedes Kind zur Schule. Aber es geht auch um Gesundheitsversorgung zum Beispiel durch Kinderärztinnen, die spezialisiert sind auf Kinder und Jugendliche. Und als drittes die Beteiligungsrechte. Da geht es vor allen Dingen um das Gehör der Meinung von Kindern und Jugendlichen.
Nun gibt's ja, Sie sagten es schon, die Menschenrechte, also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte schon seit 1948, wo im Artikel 1 schon festgehalten ist, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind. Und Kinder sind ja auch Menschen. Wieso war diese Kinderrechtskonvention dann noch nötig?
Weil im Umgang mit Kindern und Jugendlichen immer wieder den Erwachsenen etwas passiert. Sie fangen an, zum Schutze von Kindern und Jugendlichen oder zu ihrem Wohl, ihrem Besten, Entscheidungen für Kinder und Jugendliche zu übernehmen. Das ist ja auch gut. Aber sie vergessen dann sehr gerne mal die Perspektiven der Kinder und Jugendlichen noch mit einzubeziehen. Und dann sind Kinder als eigenständige Trägerinnen von Menschenrechten ein Stück übersehen oder unsichtbar. Und dem wollte man entgegenwirken. Deswegen hat man da die Beteiligungsrechte auch so stark gemacht. Schutzrechte von Kindern gab es schon vorher, erste Erklärungen der Vereinten Nationen. Und das war das Besondere 1989, dass der eigenen Meinung von Kindern, ihren Perspektiven so viel Raum gegeben wurde. Das war das Neue.
Und würden Sie sagen, dass das Inkrafttreten dieser Konvention vor 30 Jahren konkrete Auswirkungen hatte? Also hat die das Leben von Kindern und Jugendlichen jetzt zum Beispiel in Deutschland tatsächlich verändert?
Es hat schon das Leben von Kindern und Jugendlichen verändert, weil einige Gesetzgebungsverfahren danach erfolgen mussten, damit beispielsweise das deutsche Recht mit dem internationalen Einkommen im Einklang ist. Direkt nach der Konvention mit der Kindschaftsrechtsreform wurden dann eheliche und uneheliche Kinder gleichgestellt. Das war bis dahin nicht der Fall. Wir haben dann 2000, wir haben es eben schon mal kurz erwähnt, das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung gehabt. Die sind nicht alle wegen der Konvention entstanden, diese Gesetzesvorhaben, aber sie haben enorm Rückenwind bekommen.
Was würden Sie denn sagen, was bei uns aktuell die Hauptprobleme sind, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind? Also wo diese Kinderrechte tatsächlich mit unserer Realität kollidieren?
Es gibt viele Bereiche, in denen immer wieder Kinderrechte nicht erfüllt werden. Vor allen Dingen immer für kleine Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die irgendwie durch ein sonst sehr gut aufgestelltes System, wie wir es in Deutschland haben, mit unserem Bildungssystem, Gesundheitsversorgung und den anderen Dingen irgendwie durchrutschen. Und ich muss das gar nicht selber bewerten, sondern die Vereinten Nationen machen das regelmäßig. Deutschland muss alle 5 Jahre einen Rechenschaftsbericht ablegen bei den Vereinten Nationen und beschreiben, was sie gemacht haben als Regierung, um die Kinderrechte noch besser zu verwirklichen. Also es geht immer darum, noch besser darin zu werden. Keiner geht davon aus, dass die Rechte sofort alle umgesetzt sind. Und am Ende dieses Berichtsverfahrens gibt es immer so eine Art Zeugnis, wo dann Hausaufgaben drinstehen für die jeweilige Regierung. Und Deutschland hat dort immer wieder die Hausaufgabe mitbekommen, dass alle Kinder in Deutschland den gleichen Zugang zu Bildung und guten Bildungsabschlüssen haben sollen. Deutschland hat immer wieder die Hausaufgabe mitbekommen, etwas gegen Kinderarmut zu unternehmen. Mit großem Erstaunen, dass in einem so reichen Land im weltweiten Vergleich wie Deutschland so viele Kinder dennoch von Armut betroffen sind. Und wir haben ein riesengroßes Thema, was die Diskriminierung von Kindern angeht, die Migrationshintergrund haben oder die Kinder mit Beeinträchtigungen sind. Also Diskriminierung ist auch so ein Thema, das immer wieder vom UN-Ausschuss angemahnt wird, dass hier mehr Bemühungen unternommen werden sollen. Das ist eine sehr diplomatische Sprache, also da steht nicht so eine richtige Rüge drin. Das heißt dann immer, es wird mit großer Sorge beobachtet und man möge doch sich besonders bemühen. Eine ganz wohlwollende Sprache ist das.
Aber das sind tatsächlich drei Dinge, wo es bei jedem sofort klingelt. Also diese Stichworte Kinderarmut und Diskriminierung und gerade auch die fehlende Chancengleichheit in der Bildung. Würden Sie sagen, dass man in den Jahren der Pandemie jetzt, wo es ja auch viel drum ging, was sollen die Schulen machen und was dürfen sie, würden Sie sagen, da hat man wieder gesehen, dass da zu wenig Bewusstsein für da ist?
Absolut. Und da ist genau das passiert, warum es die UN-Kinderrechtskonvention gibt. Kinder und Jugendliche sind, als staatliche Maßnahmen entschieden wurden, wie man der Pandemie begegnen möchte, komplett vergessen worden. Man hat sie nicht als Gruppe von Menschen vergessen, aber man hat ihre Perspektive nicht eingeholt. Man hat als erwachsenes Gremium im besten Sinne entschieden und überlegt, was man jetzt machen möchte, um besonders Kinder zu schützen oder um ein Homeschooling zu gestalten. Aber man hat nicht Kinder und Jugendliche angehört dazu. Wir haben sogar ein Interessensvertretungsgremium, gerade im schulischen Bereich. Wir haben ja Schülervertretungen, wir haben sogar eine Bundesschülerinnenvertretung. Und selbst die wurden nicht gehört. Das erste Zusammentreffen der Familienministerin mit der Bundesschülerinnenvertretung hat im März 2021, also ein Jahr nach Beginn der ganzen Maßnahmen, stattgefunden. Das war leider viel zu spät.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist die Berliner Erziehungswissenschaftlerin Claudia Kittel, die gerade ein kleines Buch herausgebracht hat, Know Your Rights. Darin findet sich auf 70 Seiten Klartext über die Rechte von Kindern und Jugendlichen, wie es im Untertitel heißt. Worum geht es Ihnen vor allem mit dem Buch, Frau Kittel?
Mir ging es mit dem Buch vor allen Dingen darum, Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, dass die UN-Kinderrechtskonvention ganz konkret was mit ihrem Leben und Alltag auch hier in Deutschland zu tun hat. Es gibt sehr viel Materialien, da bekommt man immer den Eindruck, dass es bei Menschenrechten und Kinderrechten vor allen Dingen um Kinder im globalen Süden, wie man heute sagt, geht, die kein sauberes Trinkwasser haben, die nicht zur Schule gehen können. Das ist auch Thema der UN-Kinderrechtskonvention. Aber es gibt eben auch Themen, die so direkt hier vor der eigenen Haustür angepackt werden können, die einen selbst ganz persönlich betreffen als Kind und Jugendliche.
Sie erklären im Buch die Menschenrechte und auch, was in der Kinderrechtskonvention steht und dergleichen. Und Sie fordern dann die jungen LeserInnen auch zum Mitmachen auf. Also was für Vorschläge, was für Impulse sind Ihnen da wichtig?
Also das war ein Vorschlag von einer kleinen Beraterinnengruppe, muss ich dazu noch kurz erläutern. Ich habe nämlich, als ich vom Verlag gefragt wurde, ob ich da so ein kleines Büchlein verfassen würde, gesagt, ja, ich mache das aber nicht alleine, ich nehme da Kinder und Jugendliche mit hinzu, und dem hat der Verlag zugestimmt. Das war schon mal sehr, sehr schön. Und dann hatte ich 8 Kinder und Jugendliche, mit denen ich so im Jahr davor zu tun hatte, in meinen beruflichen Zusammenhängen, die mich beraten haben, was in so einem Buch drin sein soll. Und die haben halt gesagt, einfach so eine Textwüste, durch die man durch muss, auch wenn es nur ein DIN-A6-Format ist und irgendwie ein bisschen kleiner ist, das hält keiner aus. Man braucht Pausen, man braucht andere Informationen. Und da habe ich die Anregung bekommen, dass man da so Gedankenspiele auch einbauen könnte. Wir haben das dann Think About It genannt, wo man auch mal direkt in der Familie oder bei Freunden etwas abfragt und eine Strichliste führt, oder wo man einfach das gerade Gehörte nochmal ein bisschen verdauen kann in so einer Art Kreuzworträtsel und ein bisschen kritzeln kann und ein bisschen da so reinmalen kann und mal die Gedanken laufen lassen kann.
Vielleicht mal ganz beispielhaft, also in welcher Lebenssituation könnte ein junger Mensch sein, in dem ihm die Kenntnis der Kinderrechte weiterhilft oder einen Weg weist?
Wir haben ein Beispiel im Büchlein auch drin, bei Trennung und Scheidung von Eltern beispielsweise. Da ist es schon sehr gut zu wissen, dass man Rechte hat und dass man das Recht auch wieder mal auf Gehör und Berücksichtigung seiner Meinung, seiner Perspektive auf die Situation hat. Das ist jetzt sogar im familiengerichtlichen Verfahren, also wenn sich Eltern trennen, die vorher tatsächlich verheiratet waren, dann geht das ja vor das Familiengericht. Das ist da sogar richtig festgeschrieben, auch im Gesetz festgeschrieben. Da kriegen Kinder und Jugendliche sogar einen sogenannten Verfahrensbeistand oder eine Beiständin an ihre Seite, die mit dafür Sorge trägt, dass die Perspektive der betroffenen Kinder oder Jugendlichen mit einbezogen wird. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass man solche Rechte hat und dass man so Gehör bekommen kann, auch in solchen Fragen, wo sich die zwei Erwachsenen streiten, es einen aber ganz direkt betrifft.
Im Buch stehen auch Adressen, an die sich junge Menschen wenden können. Die Nummer gegen Kummer, das Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch, das Jugendamt, solche Sachen. Haben Sie das Gefühl, Kinder und Jugendliche wissen allgemein zu wenig von solchen Anlaufstellen?
Das haben mir die Beratenden, gerade die jüngeren Kinder, genauso mitgeteilt. Mhm. Die hatten sich in einem Schulprojekt mit den Kinderrechten befasst und haben gesagt, du musst unbedingt sowas da reinschreiben, wo man sich eigentlich hinwenden kann. Wir haben das alles recherchiert auch. Ich durfte auf die Recherchen zurückgreifen. Und es war ihnen ganz, ganz wichtig, denn da gab es zum Beispiel einfach die Frage auch, darf ich als Kind eigentlich einfach so die Polizei anrufen oder dürfen das eigentlich nur Erwachsene? Das sind so Fragestellungen, da denken wir Erwachsene vielleicht nicht drüber nach, aber genau das ist eben dieses Besondere, wenn man die Perspektive von Kindern und Jugendlichen mit einbezieht. Wenn ein Kind oder Jugendliches erstmal überlegen muss, darf ich das überhaupt, und nicht einfach dort anruft, das ist ja schon Ausdruck von etwas. Und deswegen haben wir diese Nummern, zumindest die, die wirklich bundesweit gelten, aufgenommen. Es gibt ja noch sehr viel mehr, meist im kommunalen Raum direkt vor der Haustür.
Was haben Sie noch gelernt von Ihrer kleinen BeraterInnen-Gruppe? Womit haben die Sie vielleicht überrascht, woran Sie auch nicht gedacht hätten?
Also richtig überrascht haben Sie mich vor allen Dingen damit, bei so einem Buch mit der Vielfalt des Engagements, das möglich ist. Ich dachte dadurch, dass ich schon so viele Jahre zu Kinderrechten arbeite, dass ich ganz viel kenne, was man so machen kann, um sich für Kinderrechte stark zu machen. Aber die haben mir nebenbei ja dann auch noch von anderen Dingen erzählt, die sie so in ihrer Freizeit machen. Und da habe ich durchaus noch neue Aspekte hinzugelernt, wie man sich nochmal in der eigenen Schule mit einer Schulhofgestaltung oder in solchen AGs einsetzen kann für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz und so weiter. Ganz toll, was dort gemacht wird.
Sie haben zwei Söhne, 12 und 14. Mhm. Haben die das, ihre Arbeit auch beeinflusst?
Ich habe den beiden das Skript gegeben und habe gesagt, würde mich freuen, wenn ihr auch gegenlesen würdet. Das lag dann jeweils neben den Betten. Ich habe kein Feedback mehr bekommen. Jetzt, als das Büchlein vom Verlag dann kam in fertigem Layout, da wollten sie dann schon auch eins mit Widmung. Und ich glaube, jetzt wurde es auch gelesen. Aber vorher beraten haben die mich dann leider in ihrer Freizeit nicht. Und das muss ich auch nochmal sagen, die Jugendlichen, die mich beraten haben, die haben das ja komplett in ihrer Freizeit gemacht. Deswegen bin ich unendlich dankbar. Ich mache das im Rahmen einer Arbeit, werde dafür bezahlt. Das ist schon ein Unterschied.
Und im Rahmen dieser Arbeit beraten Sie wiederum auch PolitikerInnen, auch Schulen und Behörden. In was für Situationen, nur damit man eine Vorstellung kriegt, sind Sie da aktiv?
Also wir werden manchmal bei Gesetzesvorhaben in den Bundestag eingeladen und dürfen bei Anhörungen Stellungnahme nehmen zu Gesetzen. Wir beraten aber beispielsweise auch in der RichterInnenakademie zur kindgerechten Justiz, zu kindgerechten Anhörungsverfahren, Richterinnen und Richter, die das im familiengerichtlichen Verfahren anwenden. Wir beraten zum Beispiel Fachberaterinnen für Kitas und im Hortbereich dazu, wie Kinderrechte und wie Beteiligungsverfahren in so einer Praxis und Alltag aussehen können.
Und wenn es um Politiker oder um die Justiz geht, ist das eine befriedigende Tätigkeit in dem Sinne, dass Sie das Gefühl haben, Sie werden auch gehört und können was bewirken?
Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Manchmal bekommt man viel Gehör und viel Zuspruch. Immer dann, insbesondere dann, wenn es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht. Da gehen die Türen alle auf. Wenn es um die Beteiligungsrechte geht und die Mitbestimmung oder gar sogar Mitentscheidungsrechte von Kindern und Jugendlichen, dann gehen manche Türen wieder zu.
Die Erziehungswissenschaftlerin Claudia Kittel ist zu Gast in SWR 2 Tandem. Wir sprachen über ihr Buch Know Your Rights, mit dem sie junge Menschen über deren Rechte aufklärt und zum Engagement motivieren möchte. Vor 20 Jahren, Frau Kittel, beim UN-Weltkindergipfel in New York, da haben die Kinder und Jugendlichen den Politikern zugerufen, ihr nennt uns die Zukunft, aber wir sind jetzt schon da. Das bringt Ihre Arbeit auch ganz gut auf den Punkt, oder?
Absolut. Und ich durfte damals die Kinder der deutschen Delegation sogar mit begleiten in meiner Arbeit für eine NGO hier, dem Netzwerk Kinderrechte in Deutschland. Und das war schon sehr bewegend, denn genau darum geht es in der UN-Kinderrechtskonvention, dass man nicht irgendwann erst ist und volljährig ist und dann plötzlich mitmachen darf, sondern dass man von Anfang an Trägerin von Menschenrechten ist. Und das hat Luisa Neubauer, die das Vorwort zum Buch geschrieben hat, auch sehr schön in ihrem Vorwort ganz ähnlich eigentlich aufgegriffen. Sie hat so beschrieben, sie hat sich immer so als Gast in der Welt der Erwachsenen gefühlt und irgendwie eines Tages darf man dann mitmachen, wenn man groß, reif, alt genug, was eigentlich? Das ist nämlich eigentlich die Frage. Dann darf man irgendwann mitmachen, wenn man diese Reife erreicht hat. Und das ist nicht der Fall bei den Menschenrechten und den Kinderrechten. Die hat man von Anfang an.
Luisa Neubauer, die so führende deutsche Aktivistin bei der Fridays for Future Bewegung. Würden Sie sagen, dass sich seit damals, 2002, seit diesem Weltkindergipfel hinsichtlich Mitsprache, Beteiligung, Rechte für Kinder und Jugendliche Bedeutendes verändert hat?
Es hat sich schon etwas getan. Wir haben ja in Deutschland ein Kinder- und Jugendhilfegesetz, so heißt es, das SGB VIII. Und da gibt es jetzt Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren beispielsweise für Kinder und Jugendliche, die Voraussetzung sind für die Betriebserlaubnis einer Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche sich aufhalten. Also beispielsweise auch eine Kita oder eine Hort, OGB-Betreuung, wie auch immer es in den Bundesländern unterschiedlich benannt wird. Und das sind schon wichtige Entscheidungen gewesen, die vielen Kindern an vielen Orten zumindest Beteiligung in gewisser Weise sichern.
Letztes Jahr wollte die Große Koalition die Rechte von Kindern explizit in der Verfassung verankern. Das ist gescheitert, weil sich die Parteien nicht auf eine gemeinsame Formulierung verständigen konnten. Wie wichtig wäre das gewesen?
Das ist schon sehr wichtig, denn das Grundgesetz ist die Spitze, ist das höchste Recht, das wir haben. Und dann wird für jeden Rechtsanwender, für jede Rechtsanwenderin absolut klar, Kinderrechte haben eine besondere Bedeutung und dann kennen es auch alle und dann werden sie besser wahrgenommen. Sie gelten ja jetzt schon, das ist nur leider zu wenig bekannt. Und damit würden sie so, man könnte sagen, mobil gemacht, also bekannter und beweglicher gemacht, damit sie auch wirklich Anwendung finden.
Ich habe Fridays for Future gerade schon kurz angesprochen. Wäre das ein Paradebeispiel dafür, dass Kinder oder Jugendliche in dem Fall vor allem ihre Rechte wahrnehmen oder einklagen? Haben Sie da aus Ihrer Kinderrechtsperspektive auch einen besonders interessierten Blick drauf?
Da haben wir natürlich einen besonders interessierten Blick drauf gerichtet, denn das Tolle ist ja, dass uns die Kinder und Jugendlichen mit dieser Bewegung gezeigt haben, wir brauchen nicht zu warten, bis ihr irgendwie entschieden habt als Politikerin, ob ihr Kinderrechte ins Grundgesetz aufnimmt oder irgendwas, sondern wir werden einfach jetzt schon lautstark und fordern unsere Rechte ein. Und das, was wir uns besonders angeguckt haben in unserer Arbeit als Monitoringstelle, ist, wie die Regierung damit umgegangen ist, die Rechte von Kindern als sozusagen Verteidigerinnen ihrer Menschen, Kinderrechte zu schützen. Denn es gehört eigentlich zu den Pflichten eines Vertragsstaats, da für Kindern ein förderliches Umfeld zu bieten. Und leider war es aber so, dass wir hier in Deutschland alle darüber diskutiert haben als Erwachsene, ob das jetzt Schulschwänzen ist und wie schlimm denn das Schulschwänzen in seinen Auswirkungen für die Kinder und Jugendlichen ist, statt jedes Mal abzuwägen, wie es denn eigentlich um die Versammlungsfreiheit und die freie Meinungsäußerung, die ja beide sogar schon im Grundgesetz drinstehen, von den Kindern und Jugendlichen aussieht.
Wie bewerten Sie das denn oder was ist Ihr Eindruck von der Dynamik oder der Energie, die da noch drinsteckt? Also Corona hat diese Fridays for Future Bewegung ja sehr ausgebremst. Denken Sie, das wird Bestand haben und wieder Fahrt aufnehmen?
Das ist ja ein Thema, das sich nicht in eine andere Richtung entwickelt hat. Ich vermute, dass das einfach weiter an Fahrt aufnehmen wird mit den zunehmenden Herausforderungen, die ja auch schon Klimaveränderungen und alles mit sich bringen.
Und so wie vor 2 Jahren dann die Pandemie den Klimawandel verdrängt hat, als Thema verdrängt jetzt der Ukraine-Krieg viele andere Themen. Sie waren auch Vorstandsmitglied im Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge. Und kennen sich da aus, was für Probleme kommen da jetzt auf uns zu? Oder natürlich eigentlich auf die geflüchteten Kinder?
Es kommen vor allen Dingen, oder es sind schon Probleme für die geflüchteten Kinder da. Ich glaube, wir alle haben die Bilder mit Schrecken gesehen, dass Kinder in U-Bahn-Stationen mit ihren Eltern Zuflucht gesucht haben oder dann jetzt mit ihren Müttern ja meistens hier nach Deutschland kommen und Papa oder gar große Brüder an der Grenze verabschieden. Das sind ja alles traumatische Erlebnisse, die eine Bearbeitung brauchen. Und das ist im Grunde genommen dann kein neues Thema. Wir müssen diesen Kindern und Jugendlichen hier vor Ort möglichst schnell eine gewisse Normalität bieten können. Und dazu gehört, dass sie möglichst schnell in normale Schulen können. Das ist jetzt möglich. Dazu gehört, dass sie möglichst nicht in Gemeinschaftsunterkünften und Aufnahmeeinrichtungen landen mit ihren erwachsenen Begleitpersonen. Denn das sind einfach keine guten Orte für Kinder. So hat Terre des Hommes es in einer Studie genannt, kein Ort für Kinder. Wir wissen einfach, dass gerade in diesen Einrichtungen Kinder oftmals Gewalt beobachten oder gar erleben müssen und es für sie kein guter Ort ist. Es bleibt zu hoffen, dass das Engagement weiter so stark bleibt, hier schnell zu reagieren und endlich mal Wege zu beschreiten, die viele der Organisationen, wie auch der, den Sie gerade genannt haben, für den ich Vorstand war, schon seit vielen, vielen Jahren für alle geflüchteten Kinder fordern.
Und diese neue Situation jetzt durch den Ukraine-Krieg, bedeutet die auch ganz konkret Arbeit für Ihre Monitoringstelle am Deutschen Institut für Menschenrechte?
Es bedeutet für uns als Institut für Menschenrechte auf jeden Fall Arbeit, weil natürlich damit große Herausforderungen verbunden sind. Als Monitoringstelle selbst machen wir gerade keine Forschung, also keine Erhebungen zu Zahlen. Das machen andere Stellen. So groß sind wir gar nicht aufgestellt.
Frau Kittel, ich danke, dass Sie in der Sendung waren. Wir sind schon am Ende.
Vielen Dank für die Einladung nochmals.
SWR2 Tandem mit Claudia Kittel. Ich bin Bernd Lechler.